Nice, nice. Hey, herzlich willkommen im ICF Schaffhausen. Schön, dass du heute da bist. Freut mich extrem. Wir sind in einer spannenden Serie, Let's Talk About Sex, Baby. Wir sprechen über Sexualität. Besonders heute ist mir etwas so ein Anliegen. Wir sprechen darüber, wie dass du guten Sex hast. Ich habe einer Arbeitskollegin den Flyer gezeigt und hat sie gesagt, oh, wie hat man guten Sex? Da sagst du, man soll bis auf die Ehe warten und wer Gott kennt, hat guten Sex. Und ich habe sie lange angeschaut und gesagt, ja, das ist so. Und genau heute ist auch so ein Punkt. Siehst du, der Sex gehört in die Ehe, dann hast du guten Sex. Das ist das, was ich heute zusammengefasst sagen werde. Was mich stresst, ist, wenn du das Leben anschaust, besonders unter Christen, es ist wie ein Kind, dem du sagst, hey, die Herdplatte ist heiß, berühr sie nicht. Und jeder muss mal drauf topen, tapen, tiepen, einfach die Hand drauf, damit er bemerkt, ah, sie ist heiß. Und Sexualität, die Kirchenlandschaft ist voll mit Predigten, hart, fadengerade, der Sex gehört in die Ehe, zack, 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 und wirklich leben. Sieht es dann manchmal doch anders aus, wenn du dann nachfragst, wie sieht es aus bei dir und was läuft und ja, na ja, easy. Und es ist so ein Spannungsfeld. Und ich will nicht eine Kirche sein, wo wir wieder hart und fadengrad sprechen und dann nicht so leben. Und gleichzeitig ist für mich auch nicht der Weg, dass wir halt weniger gerade sprechen und das ein wenig verschönigen und sagen, ja, es ist nicht mehr so und die Zeit passt sich an. Es ist ein Spannungsfeld. Was ich mir heute wünsche, ist, dass du erkennst, hey, was Gottes Willen ist. Und der ist nicht irgendwie schwammig oder ungenau. Der ist klar und deutlich. Aber dass du erkennst, es ist gut für dich. Es geht nicht um eine Gesetzlichkeit. Du musst das machen. Im ICF Schaffhausen muss niemand mit der Sexualität bis zur Ehe warten. Du musst nicht. Echt, vergiss das, du musst nicht. Ich mache das, weil ich das so will. Weil ich mein Leben genießen will, weil ich das Beste will für mein Leben. Und die Bibel, Jesus, der Glaube an Jesus, ist nicht eine Gesetzlichkeit, was du machen musst, sondern was du machen darfst. Und das wünsche ich mir so sehr für den heutigen Morgen. Du darfst Sexualität so leben, wie es Gott will. Du darfst das und du kannst es auch, weil Jesus dir die Vergangenheit vergibt und dich fähig macht, so zu leben. Du darfst Sex so leben, wie es Gott will. Das als erstes von meinem Herzen, wie alles auch, aber das ist wirklich. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Und ich bitte dich, dass du uns heute begegnest und wir erkennen können, dass es du gut meinst mit unserem Leben. Dass du, wie in den letzten Wochen, auch noch heute und in den nächsten Wochen, diese Lüge in unserem Herzen zerstörst, dass du keine Ahnung von Sexualität hast, dass du nicht gut bist. Ich bitte dich darum, dass wir erkennen können, wie gut es du meinst mit uns. Das bitte ich dich heute. Amen. Der Key-Gedanke, Schlüsselgedanke dieser Serie ist, guter und göttlicher Sex beginnt zwischen deinen Ohren, lange bevor er zwischen deinen Beinen beginnt. Guter und göttlicher Sex beginnt in deinen Gedanken und nicht zwischen deinen Beinen. So wie du über das Leben denkst, so ist dein Leben, so lebst du. In Bezug darauf, dafür steht auch das Kreuz und der Hase. Du musst dich entscheiden, auf wen das du hörst. Wie lebst du? Wer bestimmt deine Gedanken? Auf wen das du hörst, wird deine Gedanken prägen und das wiederum wird dein Handeln prägen. Es gibt zwei Optionen. Du kannst erstens auf den Teufel hören, Johannes 8, 44. Wenn er, der Teufel, lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Dafür, wir wollen nicht einfach auf Playboy zeigen, sondern auf Pornografie. Pornografie ist nicht die Wahrheit, siehst du. Was in der Pornografie gelehrt wird, ist nicht die Wahrheit. Das Leben ist kein Porno. Das stimmt nicht. Was du dort siehst, was dort gelehrt wird, das Leben ist kein Porno. Auf der anderen Seite haben wir Jesus. Und er spricht zu uns die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir beginnen, nach der Wahrheit zu fragen, nach Jesus selber und unser Leben auf die Bibel aufbauen, das macht uns frei. Nochmals, mir geht es nicht darum, irgend nach Gesetzen zu leben, sondern ich will mein Leben genießen. Ich will frei sein. Ich will das Maximum auch von meiner Sexualität, die Gott mir zu bieten hat. Und die Wahrheit ist kein Gefängnis. Jesus ist kein Gefängnis. Der Glauben an Gott ist kein Gefängnis, sondern die Wahrheit macht uns frei. Und Gott selbst ist die Wahrheit. Er ist wahr, er ist wahrhaftig, er macht uns frei. Wie habe ich guten Sex? 1. Mose 2,24. Da beginnt alles. Gott hat Adam und Eva geschaffen als Mann und Frau und das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Simple. Wie sagt die Bibel, dass das Leben zwischen Mann und Frau aussieht? Erstens, ein Mann verlässt seine Mutter und Vater. Du verlässt das Haus, von wo du kommst. Du ziehst aus, du gehst dort weg. Dann findest du eine Frau und du bindest dich an diese Frau. Du kommst mit ihr zusammen, ihr werdet eins. Beziehungszeit, Heirat, findest eine Frau und wirst eins, wir bindest dich an diese Frau. Und danach kommt die Sexualität, ihr werdet eins, zack, alle zusammen, so, Mann, Frau, zack, es gibt keinen Unterschied mehr, Sex, Sexualität, man wird eins. Man verlässt Vater und Mutter, kommt mit seinem Partner zusammen und hat Sex. Das ist das, wie es die Bibel teacht, wie es Gott gedacht hat, wie er uns geschaffen hat, wie es gut ist für uns. Wenn du jetzt Fernsehen schaust, achte dich mal, ab wann bist du mit jemandem zusammen? Ist krass, wie es der dort abläuft. Erstens, du hast Sex und dann weißt du ja, jetzt sind wir zusammen. Das kommt in jedem Fernsehfilm so vor, sobald man zusammen schläft, ist die Beziehung da. Das ist nicht mehr der Kuss oder weiß nicht was, ab dem Sex. Hier beginnt die Beziehung. Sex, man ist zusammen und man verlässt sich wieder. Es ist 1:1 das Gegenteil. Man hat Sex, man ist zusammen und man geht. Aber wie es Gott gedacht hat, du gehst von deinen Eltern, du kommst zusammen und du hast Sex. Das ist die Wahrheit, so wie es Gott gedacht hat. Diesen Weg rum, was wir leben, du hast Sex, bist zusammen und gehst wieder auseinander. Um es noch deutlicher zu bringen, dass in der Bibel nicht steht, Sex gehört in die Ehe. Du wirst ja heute sogar als Sekte hingestellt, wenn du das sagst. Und das ist nur Auslegung. Und da kommt auch wieder der Teufel, wenn du guten Sex haben willst, dann sicher nicht in religiösen Formen. Und sowieso, wer sagt schon, dass das in der Bibel steht? Das ist ja nur Auslegung. Was heißt da ein Fleisch? Das ist Grillen gemeint oder weiß nicht was. Easy, im Griechischen steht das nicht so. Einfach, dass wir es mal klar haben. Nächster Vers. 5. Mose 22,20. Wenn aber diese Sache wahr ist und die Zeichen der Jungfräulichkeit an der jungen Frau nicht gefunden worden sind, so soll die junge Frau vor die Tür ihres väterlichen Hauses führen und die Leute ihrer Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel begangen hat, indem sie Unzucht trieb im Haus ihres Vaters. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Die Bibel ist klar. Die Bibel bezeichnet Sex vor, außerhalb, nach der Ehe. Einfach Sex nicht in der Ehe als Sünde. Punkt. Da geht es darum, wenn ein Mann seine Frau nicht mehr will und sagt, dass sie war nicht Jungfrau, als sie in die Ehe gekommen ist. Wenn das nicht stimmt, soll der Mann bestraft werden. Wenn es aber die Wahrheit ist, dann hat diese Person Schandtat begangen im Haus ihres Vaters. Wer hier noch im Haus seines Vaters ist, bei den Eltern, wer noch nicht in der Ehe ist, noch nicht mit deiner Frau zusammen ist, aber den Sex hier in das Haus reinnimmt, wo es nicht hingehört, der begeht eine Sünde. Es ist nicht Gottes Wille, dass der Sex außerhalb der Ehe gelebt wird. Du musst dich entscheiden. Du kannst sagen, ich pfeife auf die Bibel. Kannst du machen. Ist dein Entscheid. Du trägst die Folgen. Es ist dein Leben. Was aber nicht geht, meine Damen und Herren, ist die Bibel irgendwie anzupassen. Ich lebe nach der Bibel und mache, was mir passt. Ganz ehrlich, du kannst pervers leben, aber pervertiere nicht die Bibel. Du kannst anders leben, aber nimm die Bibel da nicht mit rein. Dann sage ich, lebe nicht nach der Bibel. Aber lasst uns aufhören, die Bibel anzupassen. Das ist klar. Das ist wirklich klar. 5 Fragen zu diesem Statement. Guten Sex hast du in der Ehe. Frage Nummer 1. Was ist Ehe? Erstens, die Ehe besteht immer ausschließlich zwischen einem Mann und einer Frau. Mann und Mann, Frau und Frau ist keine Ehe nach Gottes Sinn. Sie steht allen Menschen und Kulturen zu. Es ist eine Schöpfungsordnung. Jeder darf heiraten. Heirat ist immer freiwillig. Ich habe ein Nein zu Zwangsehen, ist nicht richtig. Es ist freiwillig. Du musst auch nicht heiraten. Du darfst, du wirst nicht dazu gezwungen. Sie besteht bis zum Tod des Partners. Ehe auf Zeit, mal 7 Jahre und dann weiterschauen, ist nicht, wie es Gott gedacht hat. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es besteht bis zum Tode. Sie wird öffentlich geschlossen. Es ist etwas, das du bekennst vor den Leuten. Du kannst nicht zu zweit verheiratet sein. Da brauchst du eine Gruppe dazu. Verheiratet bist du immer eine Gruppe. Weil verheiratet ist nichts anderes als, hallo alle zusammen, wir zwei gehören zusammen. Dazu braucht es Leute, die das bezeugen. Du bezeugst es vor Gott und den Menschen. Und sie besteht unter dem besonderen Schutz der Verheißung Gottes. Gott sagt, was ich zusammengeführt habe, soll der Mensch nicht trennen. Gott hat besonders ein Ja zur Ehe. Das heißt, das Konkubinat ist keine Ehe und ist nicht der Wille Gottes, auch wenn es in der heutigen Zeit tabu ist, zu sagen, schlussendlich ist es nichts anderes als auch Unzucht. Es ist nicht das, was Gott will. Man lebt in der Ehe zusammen. Wenn du, ihr seid ein Paar und du sagst, hey, wir haben den Sex zusammen und sind vor Gott verheiratet. Nein, bist du nicht. Du kannst auch nicht vor das Gericht gehen und sagen, nee, wir müssen uns scheiden lassen. Wir hatten Sex zusammen, das schaut dich jeder so lange an und sagt, nö. Wo ist der Trauschein, was läuft? Ohne Trauschein bist du nicht verheiratet. Und all das, die Gedanken, die da rumgehen, sobald man Sex hat, ist man verheiratet. Nein, bist du nicht. Sex außerhalb der Ehe, da sagt Gott nicht, ja super, für mich ist das verheiratet. Gott sagt, das ist Sünde, Punkt. Und es ist keine Ehe. Du kannst es drehen, wie du willst. Ehe ist Standesamt. Auf dem Papier, dann bist du verheiratet. Macht dieser Ring den ganzen Unterschied? Ja, macht er. Der Ring macht der Unterschied. Der Entscheid ist öffentlich, klar, dann ist Ehe. Und Gott sagt auch Ja zum Staat, er steht dahinter. Ehe ist nicht, ja mal schauen, das definieren wir nach Lust und Laune. Es ist vom Staat vorgegeben, Gott steht dahinter, Standesamt, Hand in Hand bis zum Standesamt, dann bist du verheiratet. Wenn ich heirate, bin ich dann nicht schon fast wie verheiratet? Wir werden ja so oder so heiraten, können wir jetzt auch schon miteinander schlafen? Weiterbildung in Bezug auf Finanzen. Wenn du eine Abschlussrechnung machst und du buchst Gewinne rein, obwohl du den Vertrag noch nicht abgeschlossen hast und es wurde noch nicht gut geschrieben, dann wirst du bei jeder Revision nicht durchkommen. Das heißt, du darfst, wenn du einen Laden hast, kannst du nicht du verkaufst Rossi, kannst du nicht ein Ross einkaufen und dann das in deiner Bilanz schon als verkauft, so viel Gewinn habe ich. Du darfst das erst buchen, wenn es wirklich verkauft ist. Erst dann. Und genauso ist es mit der Sexualität. Du kannst nicht schon jetzt Sex haben und dann sagen, ja, wenn wir dann verheiratet, wir werden ja so oder so heiraten. Und weißt du, warum das mir so wichtig ist, dass das nicht geht? Weil dahinter ein speziell komisch, nicht richtiges Denken ist. Weil du sagst damit, jetzt haben wir Sex und es ist vielleicht nicht richtig, aber in der Zukunft werden wir etwas machen, wir werden heiraten und das rechtfertigt das Handeln jetzt hier. Also du sagst, mit meinem, ich lebe jetzt in der Sünde und es ist klar eine Sünde, du bist nicht verheiratet, du hast Sex. Aber du sagst, mein Handeln in der Zukunft wird diese Sünde hier rechtfertigen, darum ist es nicht wirklich eine Sünde. Mir ist es wichtig, dass wir in der Kirche sind, die das Evangelium begreift. Es gibt nichts, was du tun kannst, das deine Sünde rechtfertigt. Es gibt nichts, das du tun kannst, das deine Sünde rechtfertigt. Du kannst nichts Gutes machen, du kannst nichts Schlechtes machen, dass Gott dich mehr liebt. Sünde ist Sünde und dein Handeln werden dir die Sünden nie vergeben, werden deine Sünden nie rechtfertigen. Alleine Jesus ist die Rechtfertigung von Sünde. Und kein Handeln wird Sünde jemals rechtfertigen. Alleine, dass Jesus gestorben ist, dass er geblutet hat, dass er auferstanden ist und zu Rechten Gottes ist, er ist die Rechtfertigung für mein Leben. Und der einzige Weg, damit Sünde in meinem Leben vergeben wird, gerechtfertigt wird, ist, dass ich Buße tue und sage, sorry, es war nicht richtig, bitte vergib mir. Und Jesus wird dann immer vergeben. Und selbst ein Paar, wenn du weißt, du wirst heiraten, du hast vorher Sex, dann bitte komm vor Jesus und sage, es tut uns leid, es ist nicht richtig. Die Heirat wird dein Verhalten nicht rechtfertigen. Keine Tat rechtfertigt Sünde. Das ist Religion und Werkgerechtigkeit und nicht das Evangelium. Jesus am Kreuz ist deine Rechtfertigung. Nächste Frage. Guten Sex habe ich in der Ehe. Was ist Sex? Wie weit kann ich dann gehen? Kann ich bis hierhin gehen? Haare streicheln ist okay. Kann ich bis hierhin gehen? Liegt die Nase drin, Eskimo-Style? Nasala? Kann ich bis hierhin gehen? Wird schon interessant, die Zunge. Kann ich bis hierhin gehen? Ja, liebe gerade bis hier, viel spannender für uns Männer, oder? Kann ich bis hierhin gehen? Darf ich bis hierhin gehen? Und was ist mit all unseren Fußfetischisten? Kann ich bis hierhin gehen? Liegen die Zehen drin? Weißt du, wie weit du gehen kannst? Bis hier. Lasst uns Regeln und Linien vergessen. Es ist eine Sache des Herzens. Im Thessalonicher steht, und ein jeder von euch suche, seine eigene Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Es geht so nicht um Gesetzlichkeit. Es ist geschlossen, dass Sex in die Ehe gehört. Wie weit du gehst, ist offen, das musst du wissen, was du für eine Geschichte hast, wie du lebst. Aber der Ansatz, ja, wie weit kann ich gehen, damit Gott gerade noch okay ist, ist so wie wenn hier ein Puma steht, der gefährlich ist, und ich mich frage, wie weit kann ich gehen, ohne meinen Fuß zu verlieren. Wenn hier ein Puma steht, nicht angemacht, dann fühle ich mich hier ziemlich besser. Und schau, ich liebe Gott. Und er meint es gut mit mir. Und ich frage mich, hey Gott, wie kann ich leben, damit es heilig ist und dich ehrt? Das ist mein Herz, das ist mein Wunsch. Und ich wünsche mir, dass wenn du eine Beziehung hast, dann geh so weit, wie es Gott ehrt. Frag dich nicht, hey, wie können wir machen, dass du gerade noch mit uns bist? Frag, hey Gott, hier ist unsere Beziehung. Wie können wir heilig leben? Wie können wir als Paar dich ehren? Das ist der richtige Ansatz. Und du musst auch selbst wissen, was für dich Ehe ist. Du kannst die Ehe nur auf Sex beschränken. Der Unterschied dann, wenn wir verheiratet sind, wir werden dann Sex haben. Alles andere nehmen wir schon raus, musst du wissen. Ich für mich, ich bin noch Single, ich weiß, ist völlig theoretisch, ist mein Wunsch, wie ich es machen möchte. Alles, was eins ist, ist zu viel. Der Mann wird eins mit der Frau, das heißt, ich möchte eine Wohnung haben, ein Zimmer, ein Auto, ein Bankkonto. Das gehört für mich alles in die Ehe. Die Ehe soll einen Unterschied machen zu meinem Single-Leben. Auch in den Finanzen finde ich vorher viel zu früh. Das machen wir da in der Ehe zusammen, ein Konto. Und auch das Zusammenaufstehen am Morgen. Ich möchte das erste Mal neben meiner Ehefrau am Morgen aufstehen und ihren Mundgeruch schmecken. Verstehst du? Und dann sagen, ja, wir sind verheiratet. Das wünsche ich mir. Das ist mein Wunsch. Weil ich mir wünsche, dass das einen Unterschied macht. Und dass das in der Ehe ist. Und ganz ehrlich, ich habe auch noch genug Zeit. Du auch. Selbst wenn du mit 40 heiratest. Mit 40. Oh, ist das spät. Hey, 80, 90 liegt heute echt drin, dass du so lange lebst. Das sind 50 Jahre. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, 50 Jahre zu leben. Ich habe jetzt gerade die Hälfte davon. Und eins plus, also 26. Das ist noch die Ewigkeit. Also chill. Und in einer Beziehung warten, hey schon. Es ist nicht immer als McDonald's. Hier bin ich, ich muss haben. Es ist wirklich nicht alles immer McDonald's. Aber es ist eine Sache vom Herzen. Wie weit kannst du gehen? Vergiss die Frage, Gott, wie weit darf ich für dich leben? Lass uns dort den Mindset wirklich ändern. Und auch dort, du kennst Gott, lieb Jesus. Und dann seid ihr gut unterwegs. Fragt Gott und macht dann das, was ihr auf dem Herzen habt. Nächste Frage. Ich habe heute eine verschiedene Frage, die ich zu guter Sex hast du in der Ehe. Warum? Das ist fast die wichtigste Frage. Wieso soll ich mit der Sexualität warten? Mit einem Arbeitskollegen habe ich gesprochen, der hat aus der Teambildung die Message heruntergeladen. Der ist super, der André. Bündnig, schon ein älterer Mann. Guter Junge. Also da bin ich nicht mit dir einer Meinung. Also mit dem Sex, das musst du ausprobieren. Das geht jetzt sicher nicht. Von wo willst du wissen, ob das stimmt und nicht? Das ist wichtig, Sexualität, das sage ich dir. Und so der väterliche Rat nehme ich immer gerne an. Das ist wichtig. Und dann auch, wenn du mit Leuten sprichst, hey, das ist wie bei meinem Auto, das musst du Probe fahren, das funktioniert nicht. Das musst du testen davor. Der Punkt ist, auch was da gelehrt wird, hey, hab so viel Sex, solange sie nicht schwanger wird oder du keine Krankheit aufliest, ist alles easy, das hat keine Folgen auf dein Leben. Aber Sex ist nicht wie ein Auto. Wenn du in ein Auto hockst und wieder rausgehst, das Auto da kommt nicht mit, nichts mit. Verstehst du da? Keine Gefühle, du bindest dich nicht fest an das Auto. Sex ist anders. 1. Korinther 6, der ist noch für vorhin. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Wie weit kann ich gehen? Nicht alles ist gut für dich, dir ist alles erlaubt. Nächste Folie. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden eins sein. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Sex ist wie ein Klebeband. Das klebt Menschen zusammen. Wer eins wird mit einer Prostituierten, der ist an sie geklebt. Der ist eins mit ihr. Sex klebt Menschen immer zusammen. Und wenn du das an Menschen hinklebst und wieder wegnimmst, dann bleibt immer etwas daran haften. Du nimmst von jeder Person, an die du dich klebst, immer etwas mit. Was passiert nun, wenn du deine Sexualität an ganz verschiedene Menschen immer und immer wieder dran klebst? Lass uns anschauen.
Das Klebband hat angefangen, seine Klebkraft zu verlieren. Es klebt nicht mehr so wie am Anfang. Es haben viele Menschen geklebt, der drauf ein bisschen Fusseln mitgenommen, der drauf dieser Person ein Haar mitgenommen. Und die Kraft, die es vorher hatte, um Sachen zusammenzukleben, das steht nicht mehr. Sex ist genau gleich. Sex bringt Menschen zusammen, es verbindet Menschen, es klebt Menschen zusammen. So viele Menschen heiraten und der hat nicht. Sie klebt nicht. Die Menschen kleben nicht aneinander. Wieso? Kann es sein, dass die Menschen ihre Klebkraft verloren haben? Schau, egal was du machst, verliere deine Klebkraft nicht.
Wieso warten? Sex ist sticky, Sex klebt, Sex bindet Menschen aneinander. Du nimmst immer etwas mit von dieser Person und es verliert seine Kraft, umso mehr du es anwendest auf verschiedene Menschen. Du gibst immer etwas mit. Es geht nicht spurlos an dir vorbei. Der zweite Grund, sexuelle Sünden haben mehr Einfluss auf dein Leben als andere. Es ist gut, dass wir über diesen Bereich von Sünde, von nicht richtig leben, speziell sprechen, weil die Folgen größer sind. 1. Korinther 6. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Erstens sind da die ganzen Krankheiten drin. Sünde hat Folgen mit Krankheit und das ist nicht nur AIDS. Es gibt auch den Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel, wo jede Frau regelmäßig einen Abstrich machen muss, um sich das zu überprüfen. Der kann bereits bei Oralsex dieser Virus übertragen werden. Man nimmt an, dass 80% von allen Leuten, die sexuell aktiv sind, irgendwo den Erreger auf sich tragen. Das muss nicht gerade zu Krebs führen, aber das ist etwas da, das auch beim Frauenarzt empfohlen wird, jetzt neu sich dagegen zu impfen, was nicht billig ist. Das Kondom ist sowohl gegen HIV als auch gegen Gebärmutterhalskrebs nicht zu 100% ein Schutz. Ich bin kein Papst, sage, es ist kein Schutz, es verhütet, aber es ist nicht zu 100% die Lösung. Das Beste ist und bleibt die Treue. Sag dir kein Informationsblatt, aber wenn du wartest, wenn die Welt alle bis zur Heirat mit der Sexualität warten würde, hätten wir diese Krankheiten nicht. Extrem theoretisch, ich weiß, aber in der Theorie würde es passen. Und ich kann nicht die Welt verändern, aber ich kann mich verändern, also mache ich meinen Schritt dazu. Ist wie beim Umweltschutz, Licht ab, Sex sauber, ein Teil dazu, das kann ich machen. Und zweitens auch auf Beziehungen. Zu schnell fahren ist eine Sünde. Aber es ist noch nie eine Ehe wegen dem auseinandergegangen. Hoffe ich jetzt mal. Verstehst du? Der Einfluss ist nicht so groß. Aber wenn du plötzlich einen Seitensprung machst, wenn du die ganze Zeit Pornos runterlädst, das belastet die Beziehungen. Die Folgen im sexuellen Bereich sind auf die Beziehung viel größer. Das gibt Diskussion, das gibt Probleme. Die Folgen sind in der Sexualität viel größer. Und dann kommt noch der ganze Bereich Schwangerschaft hinein. Wir werden darüber auch noch beim Thema, ich habe es verbockt, reden. Ein Kind ist nie eine Sünde. Echt, vergesst das. Aber es hat Folgen. Einfach auch dort. Du kannst durch den Sex schwanger werden und das hat massive Folgen für dein Leben. Verstehst du? Ein Kind ist nie eine Sünde, eine Schwangerschaft ist nie eine Sünde. Sexualität hat Einfluss auf dein Leben und es hat Folgen, die größer sind als in anderen Bereichen. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Es ist ein Bereich, der mehr Auswirkungen hat auf unser Leben als andere Bereiche. Darum ist es so wichtig, in der Sexualität bewusst heilig zu leben. Erstens, weil es Menschen aneinander bindet, weil es kräftig ist und zweitens, weil die Folgen größer sind als in anderen Bereichen. Die letzte Frage, wie habe ich guten Sex in der Ehe? Erstens, wenn du die ganze Zeit spitz bist, dann heirate. Sagt die Bibel auch, Paulus sagt, hey, wer es nicht aushält, weil er immer Bedürfnisse hat, der soll heiraten. Und Sex ist gut. Sex ist gut. Gott hat ihn geschaffen, Sexualität ist Wahnsinn, super. Dass du Bedürfnisse hast, ist nicht komisch. Dass du Lust hast, ist nicht schlecht. Leb sie aus, so wie es Gott will, und zwar indem du heiratest. Und in der Heirat sollst du Ehe haben. In der Ehe sollst du Ehe haben, in der Ehe sollst du heiraten. Nächster Vers. Doch weil es so viel Unzucht gibt, soll jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Der Ehemann soll sich seine Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Ich bin nicht verheiratet, weil wie ich das definitiv auslege, in der Ehe sollst du Sex haben. Ist sicher nicht schlecht. Aber ich habe mir da noch Gäste eingeladen, die ein wenig erzählen können, wie das bei ihnen aussieht. Menschen wie du und ich, Menschen, die geheiratet haben, die ihre Geschichte haben. Und das geht wieder in das rein. Ich will nicht nur Theorie auf euch bombardieren, sondern das Leben zählt dann. das Leben ist nicht die Wahrheit, die Bibel ist sie. Aber da, wie hat man guten Sex in der Ehe? Herzlich willkommen, Familie Ruttishauser und Familie Lang. Cool, hey. Herzlich willkommen. Danke auch für eure Bereitschaft. Ist ein intimes Thema, liegt in der Natur der Sache, oder? Könnt ihr kurz euch vorstellen, wer ihr seid und wie lange, dass ihr verheiratet seid? Vielleicht ihr zuerst.
Ja, also, ist es an, ja? André und Stefan Ruttishauser, wir sind jetzt genau im Mai, Ende Mai, dann 5 Jahre verheiratet und haben 2 wunderbare Kinder. Ja, so viel zu uns.
Ja, Manuela und Jerome Lang. 6 Jahre haben wir schon auf dem Buckel. Tolle 6 Jahre, es wird immer besser. 2 Kinder.
Cool, sehr schön. Zuerst zu euch, Familie Ruttishauser. Ihr habt zusammengeschlafen sowohl vor der Ehe als auch in der Ehe. Ist das Sex besser vor der Ehe oder in der Ehe?
Der Sex ist definitiv besser in der Ehe. Rein nur darum, weil vor der Ehe hatten wir jetzt persönlich immer schlechtes Gewissen und uiuiui, Gott sieht zu. Und rein davon kann man es in der Ehe besser genießen, weil es einfach so sich so gehört und es so vom Wort her stimmt. Und was noch dazu kommt, ist, dass du dich auch öffnest Verletzungen gegenüber. Du machst dich verletzbar, wenn du vor der Ehe mit mehreren Männern schläfst. Wenn du aber wartest bis zur Ehe mit deinem Mann, ist die Verletzungsgefahr viel geringer.
Hast du dich jetzt besonders als Frau in der Ehe sicherer gefühlt?
Ja, viel sicher.
Wieso?
Ja, weil es mein Mann ist. Weil ich weiß, den habe ich jetzt, den verliere ich nicht mehr. Er darf alles von mir wissen. Ja, stimmt einfach.
Die Ehe gibt Sicherheit.
Genau.
Wie sieht es bei euch aus? Also ihr hattet ein Sexualleben vor der Ehe, aber zusammen habt ihr dann gewartet. Habt ihr euches Vorgehen jemals bereut?
Nein. Definitiv nicht. Definitiv nicht.
Vielleicht kannst du noch ein wenig erzählen, wie euch eure Geschichte ist.
Also ich habe eine Vergangenheit, bevor ich mich bekehrt hatte, hatte ich auch Sex mit anderen Frauen und sie hat auch eine Vergangenheit. Mhm. Und wir gingen nicht so heilig in die Ehe, also das heißt, wir hatten vor der Ehe Sex, aber nicht wir zusammen. Das ist unsere Vorgeschichte. Aber wir haben uns dann entschieden, aufgrund von Verletzungen auch, dass wir sauber bleiben wollen.
Mhm. Und das habt ihr bis heute nie bereut?
Nein.
Manuela, ist es wichtig, die Bedürfnisse, besonders im Bereich der Sexualität, Vorstellungen, was ist dir wichtig, wie denkst du über die Sexualität, ist es wichtig, diese Bedürfnisse vor der Ehe zu kennen?
Ja, das finde ich sehr wichtig, weil man lernt einander kennen, man fragt nach Hobbys, man fragt nach Job, man fragt auch Hintergrund, Drogenproblem, Alkoholproblem. Man will einander kennenlernen und das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, was du für einen Lebensstil gehabt hast, auch in der Sexualität, weil jetzt zum Beispiel der Mann mega Pornografieprobleme hatte oder sehr viele Frauen hatte oder auch in Bordellen ging, hat er sexuell, würde ich sagen, sehr eine schräge Fantasie. Und wenn er dann mit einer Frau zusammenkommt, die vielleicht nicht so eine Vergangenheit hat, dann übertragt er diese Ideen und diese Vorstellung auf die Ehe. Und das ist nicht gut, weil dann hat er eine Vorstellung und sie sind nicht eins. Und das kann auch sehr verletzend sein.
Ihr habt jetzt bewusst seid zusammengekommen, habt gewartet. Kann man so seine Bedürfnisse kennenlernen, wenn man nicht zusammenschläft?
Ja, sicher. eben man muss einander finden. Man muss zusammen reden. Jetzt bei uns war es so, wir haben erst so richtig Thema Bedürfnis, Sex, erst in der Ehe richtig geredet, was er oder ich für Bedürfnis. Und wir haben wirklich herausgefunden, dass wir andere Bedürfnisse haben. Der Scherm zum Beispiel hat mehrere Erfahrungen sexuell und er hat hat ab und zu erzählt. Und das hat mich sehr verletzt. Und bis ich dann mal zum Scherum ging und sagte, mich verletzt das dein altes Leben. Und seit wir da miteinander geredet haben und immer wieder geredet haben, ist da wirklich etwas passiert. Und ich kann mich richtig frei ihm gegenüber auch geben. Und ich weiß, die Vergangenheit von uns sexuell ist vorbei. Wir sind wieder ganz neu zusammengekommen. Er hat keinen Hintergrund mehr und ich habe auch keinen Hintergrund mehr. Wir sind jetzt zusammen und Scherum und ich. Und die Vorstellung sind jetzt wir zwei.
Hat euch der Sex vor der Ehe geholfen, euch Bedürfnisse kennenzulernen in diesem Bereich?
Ja, das hat es, definitiv. Du lernst einander kennen beim Sex, auch vor der Ehe. Die Frage ist immer, was entsteht daraus? Also wir haben geheiratet, hatten natürlich sexuell keine Probleme nach der Hochzeit, also in der Hochzeitsnacht oder so. Gut, da schläft man sowieso meistens ein. Also macht euch keine Hoffnungen in der Hochzeitsnacht. Wenn ihr da Sex habt, dann gehört ihr, glaube ich, zu einem kleinen Teil der Bevölkerung. Wo war ich? ja, von dem her hat es geholfen, ja. Aber es hat auch viel zerstört. Es hat irgendwie so die Illusion zerstört von einer bilbischen Ehe. Weil wir wollten das beide, wir haben es nicht gepackt, nicht geschafft. Und dann kommt meistens noch die Selbstverdammnis dazu. Also du verdammst dich da noch selber. Ja, und nachher hast du Mühe, um das wieder aufzuarbeiten. In der Ehe musst du dann wieder alles aufarbeiten, musst wieder wie bei Null versuchen anzufangen. Und das ist schwieriger. Also von dem her sage ich, ja, es hat geholfen. Aber du kannst es genauso gut in der Ehe zusammen erforschen, zusammen entdecken, die Sexualität. Von dem her, du brauchst es nicht.
Habt ihr es bereut, dass ihr nicht gewartet habt?
Ja, definitiv. Wir haben es bereut.
Wieso?
Rein auch von den Konsequenzen. Also bei uns, ich wurde schwanger. Das habe ich jedoch nicht bereut. Wir lieben unsere Tochter. Das ist ein Geschenk, wie du vorher gesagt hast. Aber es war rein darum, es war ein Riesentheater rundherum. Alle haben erfahren, wow, die haben miteinander geschlafen. Und es war viel schwieriger zu bestehen und auch glaubwürdig als Christ rüberzukommen. Es war rein von dem her, abgesehen von dem Kind, war es nur mühsam und schlimm und verletzend.
Also guten Sex hat man auch, vor allem wenn man darüber spricht. Ich nehme jetzt mal an, wenn man Sex hat, spricht man nicht viel zusammen.
Falsch.
Also jetzt, ja, okay.
Kann sein, muss nicht.
Lieber nicht.
Ein Tipp für euch Frauen, was uns Männer nicht unbedingt antörnt, ist, wenn ihr anfangt zu lachen im Bett. Vielleicht kennen das einige, die da auch schon verheiratet sind, aber es ist auch schön, wenn man lachen kann während dem Sex, wenn es lustig zu und her geht, aber so die Lust fördert das meistens nicht unbedingt. So.
Sehr schön. Habt ihr immer gleich viel Lust?
Nein.
Und bei euch?
Nein.
Ja.
Wie geht man mit verschiedenen Bedürfnissen um?
Man spricht miteinander. Aha. Man sagt es einander. Da muss man echt offen sein und miteinander reden. Und wenn du halt das mehr brauchst, dann brauchst du es auch mehr. Und ja, man kann es auch lernen, Lust zu haben, auch wenn man keine Lust hat. Also die Lustsache ist auch eine Entscheidung. Also die vor der Ehe müsste sich entscheiden, keine Lust zu haben, ganz klar. Du musst dich entscheiden, ich habe einfach keine Lust, auch wenn du Lust hast. Und die in der Ehe müssen sich teilweise entscheiden, ich habe jetzt Lust und ich gebe alles daran, damit diese Lust aufkommt. Es ist eine Entscheidungssache.
Kauft man, wenn man jetzt bewusst wartet, nicht ein wenig die Katze im Sack?
Ja und nein. Also wir haben eine sexuelle Vergangenheit vor unserer Ehe. Nicht miteinander, sondern vorher. Wenn du jetzt aber bis jetzt keine sexuellen Erfahrungen gehabt hast, dann kaufst du keine Katze im Sacke.
Also du hast wie nichts, wenn du davor hast du was zu vergleichen und du weißt nicht, ob dein Partner mit diesen Vergleichnissen übereinstimmt, wenn du aber nichts zu vergleichen hast, dann hast du nichts.
Genau, und dann das ist wie weiß vor dir und du kannst es zusammen erforschen und erfahren. Und ich empfehle wirklich jedem, wenn du rein bist, bleibe bitte rein. Ich habe es bereut, dass ich es nicht gemacht habe. Lange Jahre nicht, aber nach ein paar Jahren Ehe habe ich gemerkt, was das zerstört hat, schon im Voraus. Es gibt Vergebung, kein Problem, aber wenn du rein bist, bleibe bitte rein. Das ist wirklich sehr, sehr kostbar. Und du wirst es dann erfahren und vor allem, wenn du mit anderen Leuten sprichst, die es nicht waren oder ein Vorleben gehabt haben wie wir, dann wirst du merken, ups, du bist an einer guten Stelle.
Wie läuft dir das ganz bewusst, den Umgang mit verschiedenen Bedürfnissen? Man kann sich ja nicht einfach Korinther 7 um den Kopf schlagen, nehme ich jetzt mal an. Ja, einfach, wie geht ihr in eurer Beziehung damit um, wenn jemand Lust hat, der andere nicht, mit verschiedenen Bedürfnissen? Wie geht ihr ganz praktisch damit um?
Bei uns ist es oft, dass Stefan mehr Lust hat als ich. Aha, das gibt's. Und wir haben gelernt, auch wie Jerome gesagt hat, zu kommunizieren, dass er jetzt Lust hat. Und ich habe gelernt, mich zu entscheiden, seine Bedürfnisse zu stillen in diesem Moment, obwohl ich am liebsten schlafen würde oder noch den Haushalt machen müsste. Einfach alles liegen lassen und sagen, okay, ich gebe mich meinem Mann hin, weil es steht so in der Bibel, du sollst dich deinem Mann nicht entziehen. Und es ist ein Liebesbeweis, wenn du das einfach dem Mann gibst. Er hat das Bedürfnis und ich stille seins. Und im gleichen Zug steht auch mein Bedürfnis. Und ehrlich gesagt, wenn ich keine Lust habe und mich dazu entscheide, kommt bei mir die Lust danach auch. Und dann hat man schönen Sex zusammen.
Was ich noch dazu sagen will, ist, ich sage es als Beispiel vom Mann, du kannst sehr viel dazu beitragen, dass eben deine Frau auch Lust hat. Stell dir vor, wenn du den ganzen Tag in der Trainerhose rumläufst, vor dem Fernseher sitzt, die Hand noch in der Hose, ein Bier trinkst und dann gehst du zu deiner Frau und sagst, du, ich hab Bock auf Sex. Ja, wie viel Lust hat dann deine Frau, oder? Also, du kannst sehr viel dazu beitragen. Als Mann, wenn du Sex brauchst, dann musst du zuerst geben. Das ist immer das Geheimnis von allem im Leben, nicht nur vom Sex. Gib zuerst, dann wirst du bekommen. Umgarn deine Frau, mach ihr Komplimente, schaff eine schöne Situation, ein paar Rosenblätter aufs Bett legen, schöne Musik. Und dann kommt die Lust automatisch. Aber gib zuerst und dein Bedürfnis wird nachher gestillt werden, weil du zuerst gegeben hast.
Noch eine Frage an euch. Guten Sex, kann man den lernen? Ist er plötzlich einfach schon bei, startet man bei einer 10 und dann zieht man eine 10 durch bis 90? Oder baut sich das auf? Kann man das lernen, guten Sex zu haben?
Das kann man lernen. Also ich habe bei uns gemerkt, die Bedürfnisse am Anfang zu jetzt hin haben sich auch verändert. Und ich finde ganz klar, guten Sex kann man lernen. Was heißt das? Erstmal, was heißt guter Sex? Finde ich, das ist sehr relativ. Was für uns stimmt, stimmt vielleicht für André und Stefan nicht. Die finden das Hilfe und umgekehrt. Also ich denke, guter Sex ist relativ. Das wie Musik. Jemand liebt gern Kuschelmusik. Jemand anderer gern Punk, Rock, das ist ganz verschieden. Also was ist guter Sex? Das muss für das Paar stimmen. Und lernen sicher. Ich finde, wenn man heiratet ja aus Liebe, weil man den Menschen liebt. Und wenn man den Menschen liebt, will man ihm auch etwas Gutes geben. Man will den anderen, ich will Jerome glücklich machen. Und das ist auch in dieser Beziehung. Natürlich, was für mich, also Eben, aber mal.
Also man kann es lernen.
Man kann es und es ist, man soll es lernen. Mhm. Man soll es lernen. Das soll stimmen in der Ehe, die Liebe, das muss. Es ist eine Liebe. Mhm. Es ist eine Liebe zueinander. Es ist der Beweis für die Liebe, dass man zueinander schaut und aufeinander Acht hat, auch in dieser Beziehung. Ja.
Bei euch, habt ihr auch den Sex gelernt und wenn ja, wie?
Ja, also wir sind auch der Meinung, Sex kann man definitiv lernen. Das ist das Schöne am Sex, das ist nicht einfach, jetzt sagen wir haben Sex, dann haben wir Sex und dann fertig. Also und dann ist es jedes Mal gleich, das ist ja das Schöne daran, das Spannende, das zusammen entdecken, erforschen. Und das, also unser Sex entwickelt sich weiter und weiter, auch nach 5 Jahren Ehe ist eine extreme Entwicklung drin. Und das finde ich auch das Schöne, das Spannende dran. Weil wenn es immer gleich wäre, dann irgendetwas wird immer langweilig. Wenn es immer gleich ist, wenn wir mit der Band 100 Mal das gleiche Lied spielen, dann wird es uns langweilig, euch wird es langweilig. Und das ist das Schöne beim Sex, die Abwechslung.
Hey, vielen Dank für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit und eure Zeit. Danke. Okay. Zwei Sachen noch zum Abschluss, das mir wichtig ist, dass du aus diesem Interview mitnimmst. Erstens hoffe ich, dass es dich ermutigt, über Sexualität zu sprechen. Viele machen ja den Ehevorbereitungskurs und dann ist fertig. Dann musst du wie für dich schauen. Lass uns eine Kirche sein, wo man miteinander austauscht, auch wenn man verheiratet ist, füreinander da ist und auch fragt, wie geht's, auch unter Ehepaare, dass man darüber kommuniziert. Das zweite, Ehevorbereitung, was für mich herausgekommen ist, guten Sex lernst du nicht, indem du ihn hast, sondern indem du sehr auch darüber sprichst. So wie es aussieht, ist das vor der Ehe als auch in der Ehe. Und eine gute Kommunikation kannst du jetzt bereits lernen und üben und darüber sprechen. Und so was ich gehört habe, gibt es ja viel auch den Frustsex. Das heißt, du streitest und dann hast du einfach Sex, anstatt gut zu lernen zu kommunizieren. Daher, wenn du wie bewusst sagst, das ist jetzt nicht unser Ausweg, die Sexualität vor der Kommunikation zu flüchten, investiert die Zeit, die ihr habt, um wirklich auch über diese Dinge zu sprechen. Und dann zum Schluss noch, Jesus vergibt. Das Kreuz ist nichts anderes als das, was Jesus erlebt hat, jetzt plötzlich für dich zählt. Also Jesus ist heilig, ich nicht. Jesus wurde unheilig, jetzt bin ich heilig. Und ein Fakt über Jesus ist, er war Jungfrau. Und ganz praktisch, Jesus ist Jungfrau, du eventuell nicht mehr. Jesus wird zu der nicht mehr Jungfrau und du wirst zur Jungfrau. Ganz praktisch, das Evangelium gibt dir den Austausch auch in diesem Bereich. Jesus gibt dir eine zweite Chance, er gibt dir ein weißes Gewand. Beginn wieder von vorne. Es ist heute wie bei der Ehebrecherin. Jesus ist nicht da, um dir zu sagen, du hast verbockt und ich wirf den Stein. Obwohl er das Recht hat, wer nicht mehr Jungfrau ist, sollte gesteinigt werden. Gott ist heilig. Aber Jesus wirft den Stein nicht, obwohl er als einzig das Recht hätte, sondern er sagt, hey, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Sei frei und lebe von nun an anders. Du kannst heute wieder rein werden, neu werden und lebe von nun an anders. Lasst uns nicht auf die Vergangenheit diese beweinen, sondern Vergebung annehmen und neu leben. Das ist das Evangelium, das ist ICF Schaffhausen, unsere Botschaft und sollst du in deinem Leben erleben dürfen. Du hast jetzt eine Zeit auch, das auf dich zu wirken zu lassen und auch Gott zu sagen, hey, hier ist die Sexualität, so sieht es aus. Das Beste ist immer wieder, Gott einzuladen und zu sagen, hier brauche ich Heilung, hier habe ich Fragen, hier sprich zu mir. Was immer jetzt dran ist, mit Gott zu besprechen, nutzt die Zeit, er ist da.